Also ich lese aus Matthäus 6. Ab Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also es soll heute um das Unser Vater gehen. Und zwar um den Anfang des Unser Vater. Also in der Übersetzung heißt es auch Unser Vater. Man kennt ja allgemein den Namen Vater unser, aber korrekter ist zu sagen, unser Vater, das ist unser Vater. Jesus macht hier erstmal allgemein zum Gebet eine Einleitung und er greift die falsche Einstellung zum Gebet auf. Nämlich, er geht auf die Schriftgelehrten und Pharisäer ein. Und zwar war es so üblich, dass sie sich aufgestellt haben, öffentlich, so dass sie von allen gesehen wurden, an Straßenecken. Und sie standen da und haben so gebetet, dass alle bemerkt haben, sie beten. Und die Motivation für dieses Gebet war, dass die Leute sehen sollten, wie oft sie beten und wie fromm sie sind. Es ging ihnen eher darum, gut dazustehen vor den Menschen und nicht wirklich, dass Gott sie erhört oder dass Gott auf ihr Gebet hört, sondern es war eine Zuschaustellung. Und deshalb sagt er, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Also solch ein Gebet nützt nichts, wenn die Motivation diejenige ist, dass andere das sehen. Und stattdessen, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Es geht eben darum, dass man die Ruhe findet mit dem Herrn und im Kämmerlein betet und zu ihm kommt. Und dann ist es auch wirklich die richtige Einstellung, die richtige Haltung. Das schließt natürlich nicht aus, dass es Gebet in der Gemeinschaft gibt. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, es gibt gemeinsames Gebet. Aber auch das gemeinsame Gebet, da geht es nicht darum, dass die anderen einen hören, wie toll man beten kann oder sich vor den anderen darzustellen, sondern auch in dem gemeinsamen Gebet geht es gemeinsam, demütig vor Gott zu kommen und die Anliegen vor ihn darzubringen. Also Jesus spricht hier die Gesinnung an, er verbietet nicht eine bestimmte Form des Gebets, sondern er sagt einfach, diese Gesinnung, die die Pharisäer haben, dass sie öffentlich beten, um von allen gesehen zu werden, ist die falsche Gesinnung, ist die falsche Einstellung. Und wenn diese Einstellung eben nicht da ist, sondern es wirklich darum geht, das vor Gott auszubreiten und für etwas Wichtiges zu bitten oder ihn zu loben, darf das auch im gemeinsamen Gebet sein. Aber das Gebet alleine ist auch sehr wichtig. Es ist etwas, was da sein sollte, was einen regelmäßig begleiten sollte, dass man zum Herrn kommt, alles vor ihm darbringt und alles vor ihn hinlegt. Und die meiste Zeit, die wir beten, ist Gebet zwischen uns und dem Herrn. Es ist nicht das gemeinsame Gebet in der Gemeinschaft. Beim Beten ist das Grundprinzip, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre Worte willen. Ja, es kann manchmal sein, dass wir etwas bitten und man kann mit einem kurzen Satz dieses Gebet ausdrücken. Die Gefahr ist aber da, dass anstatt das mit einem kurzen Satz auszudrücken, wir 5 Sätze draus machen und das alles noch schön umschreiben, Es hört sich dann noch toller an, es hört sich noch wichtiger an, aber es ist falsch, weil wir sollen die Anliegen vor den Herrn bringen und sie nicht in dem Sinne erweitern oder austraben, damit es mehr Worte sind. Um der vielen Worte willen werden wir nicht erhört, sondern wir sollen da nicht den Heiden gleichen. Und warum bringen die vielen Worte nicht? Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Der Vater weiß es schon, was wir brauchen. Eigentlich könnte man meinen, wir bräuchten gar nicht zu beten. Warum beten wir überhaupt, wenn der Vater doch weiß, was wir brauchen? Könnten wir nicht einfach sagen, okay, Gott weiß alles. Er weiß, ich brauche morgens mein Frühstück. Ich brauche meine Versorgung. Ich brauche Kleidung, die keine Löcher hat. Ich muss warm angezogen sein. Gott weiß das alles und wir sind ja seine Kinder. Er wird sorgen. Also brauchen wir erst gar nicht zu bitten. Aber das sagt Jesus nicht, das ist nicht die Schlussfolgerung, die er trifft, sondern er sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Also er geht weiter und sagt, auf welche Weise wir beten sollen. Und es ist richtig, dass wir, dass Gott alles weiß. Es ist richtig, er weiß, was wir brauchen. Aber trotzdem gebührt ihm die Ehre, dass wir ihn darum bitten. Es geht da um Gottes Ehre und er möchte, dass wir bitten und dass wir dann auch erleben, wie er die Gebete beantwortet, wie er uns versorgt. Dieses Gebet, das jetzt kommt, das unser Vater, ist nicht ein Gebet, das einfach so nachgesprochen werden soll. Es ist sehr weit verbreitet, dass man sagt, dieses Gebet, das lerne ich auswendig und jeden Tag einmal oder zweimal, morgens einmal, abends einmal, dann sage ich es vor mir her. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter, das Ganze runterleiern und dann ist es fertig. Darum geht es nicht, weil genau vorher hat Jesus gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Und ein Gebet, das einfach nachgesprochen ist, ist einfach ein Geplappere. Und das sagt uns Jesus hier nicht, dass wir wortwörtlich diese Worte übernehmen sollen, sondern es geht hier um eine Richtschnur für das Gebet. Und somit können wir durch das unser Vater lernen, wie wir beten sollen. Wir haben da einen Faden, den wir verwenden können, um zu beten und um Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Und auf diesen Faden, auf diese Richtschnur möchte ich eingehen. Es fängt an, unser Vater, der du bist im Himmel, ist der erste Teil. Erst wird gesagt, unser Vater. Das geht mit der Erkenntnis einher, dass Gott unser Vater ist. Das heißt, wir beten nicht zu einem fremden Gott, wir beten nicht zu irgendjemand und hoffen, dass der uns erhört, sondern wir beten zu unserem Vater. Wir kommen zu unserem Vater als geliebte Kinder. Das ist das Erste, was wir dadurch wissen dürfen, was Jesus uns zu verstehen gibt. Wir haben einen Vater im Himmel, es ist der himmlische Vater, und wir sind von ihm geliebt und angenommen, und wir beten zu diesem Vater. Das hat einige Auswirkungen auch, aber ich möchte erst nochmal da durch einige Bibelverse drauf eingehen. Und zwar, wenn wir im gleichen Kapitel bleiben, in Vers 25, da lesen wir von den unnützen Sorgen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Also hier wird das Beispiel der Vögel aufgegriffen, wie sie versorgt werden, wie sie sich nicht sorgen müssen, sondern der himmlische Vater versorgt sie. Und dann die Aussage, wir sind viel mehr wert als diese Vögel. Wusstet ihr, dass ihr viel mehr wert seid als Vögel? Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Wenn ich mit meiner Mutter darüber reden würde, weiß ich nicht, ob sie zustimmen würde, dass wir mehr wert sind als Vögel. Und es gibt manch andere, die ich kenne, die genau das Gleiche sagen würden. Die würden sagen, ein Vogel ist genauso viel wert wie ein Mensch. Oder eine Ameise ist genauso viel wert wie ein Mensch. Aber das ist nicht der Fall. Gott sagt, wir sind viel mehr wert als die Vögel. Und die Vögel werden versorgt. Und somit werden auch wir versorgt, weil der Herr unser Vater ist. Unser himmlischer Vater. Es geht dann weiter. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass euch auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Wir, die wir oft so geneigt sind, an morgen zu denken, an die Probleme, die morgen kommen könnten, die wir jetzt vielleicht schon im Anmarsch sehen, sorgen uns und denken an den morgigen Tag und lassen uns die Freude am heutigen Tag rauben. Und der Herr sagt uns, sorgt euch nicht. Wir werden über diese Dinge noch mehr hören, wenn ich durch das Unser Vater gehe. Er ist unser Vater und somit sorgt er für uns. Und wir brauchen uns nicht selber sorgen, sondern wir dürfen mit unseren Sorgen zu ihm kommen. Wir wissen, wenn wir beten, wenn wir im Gebet zu ihm kommen, wir kommen zu unserem Vater. In Kapitel 7, Vers 7 bis 11 lesen wir: Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Also hier ist dieses Beispiel von Eltern. Eltern geben ihren Kindern gute Dinge. Und Jesus sagt, ihr, die ihr böse seid, ihr gebt euren Kindern gute Dinge. Wie viel mehr wird ein Gott, der nicht böse ist, sondern der vollkommen gut ist, seinen Kindern Gutes geben? Und das ist wirklich so, wenn wir uns das vorstellen, eine Mutter wird ihrem Kind, wird darum besorgt sein, dass dem Kind gut geht, außer es gibt natürlich gewisse gestörte Verhältnisse, aber allgemein ist es doch so, dass die Eltern besorgt sind um ihre Kinder. Und nicht nur das, auch Brüder und Schwestern und in der Familie, in Verwandtschaftsverhältnissen ist es doch so, dass man danach strebt oder danach trachtet, dem anderen irgendwo doch Gutes zu tun und Gutes zu wünschen. Und hier sagt Jesus uns, er sagt es ja zu den Jüngern, er sagt, die ihr böse seid, so müssen wir uns auch sagen, obwohl wir böse sind, jeder von uns, obwohl wir böse sind, geben wir doch anderen Menschen gute Dinge. Und so ist es eben vielmehr mit Gott so, er wird seinen Kindern Gutes geben, die ihn bitten, die zu ihm rufen und die zu ihm flehen. Dann 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also hier sehen wir die Liebe des Vaters, die Liebe, die der Vater uns erwiesen, uns geschenkt hat, und die erweist sich eben darin, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Es ist ein großes Vorrecht, eine große Ehre, Gottes Kind zu heißen, und das bedeutet nicht nur ein Vorrecht, so zu heißen, sondern damit einher gehen gewisse Rechte, die wir haben. Als Kind haben wir gewisse Rechte gegenüber dem Vater und diese Rechte dürfen wir einfordern und sollen sie sogar einfordern im Gebet. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also es ist ein großes Vorrecht und wir müssen uns das immer wieder vor Augen halten, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und dass wir Kinder Gottes sind und wirklich kindlich als Kinder zum Vater kommen und ihn bitten. Und in Hebräer 4, Vers 16 lesen wir, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das steht im Zusammenhang damit, dass Jesus unser großer Hohepriester ist und als der große Hohepriester hat er den Weg zum Vater, hat er den Weg zu Gott freigemacht. Und weil der Weg frei ist, sollen wir mit Freimütigkeit, mit tiefem Vertrauen zu ihm kommen und bitten, und vertrauen, dass er unsere Gebete auch erhört. Was ist das erste Anliegen, das hier gebetet wird? Das erste, was hier gebetet wird, ist: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Es sind hier drei Gebete und diese drei Gebete sind aber miteinander verknüpft. Es geht darum, dass der Wille Gottes geschehen soll, dass das Reich Gottes kommt und dass sein Name geheiligt wird. Ich möchte im Einzelnen noch darauf eingehen, aber diese drei Anliegen sind ein Grundprinzip für unser Gebet. Es geht nämlich darum, es geht als erstes um Gott, es geht um ihn, damit das geschieht, was er will, was sein Wille ist, dass sein Reich kommt. Und so dürfen wir bei allem, was wir beten, das vor Augen halten, dass das Erste sein muss, was in unserem Herzen ist. Es geht nicht um uns, sondern es geht um den Herrn. Ich habe einige Missionsberichte gelesen kürzlich und da geht es um Missionare in Indien und ein Missionar hat ein Dorf aufgesucht, im Dschungel sehr abgelegen von jeglicher Zivilisation und er ist dorthin gekommen und das Erste, was sie oft angeboten haben, ist, dass sie die Kinder unterrichten, weil die konnten oft nicht lesen und schreiben, niemand konnte lesen und schreiben und da waren sie oft die Leute sehr dankbar, wenn jemand kam und ihnen die Kinder unterrichtet hat. Und da hat er angefangen, da zu wirken und hat aber auch viel Widerstand erfahren, vor allem von dem Medizinmann, von den Zauberern, die dort in dem Dorf sind und auch von dem Häuptling. Dann nach einiger Zeit war es so, der Häuptling ist krank, beziehungsweise die Tochter von dem Häuptling ist krank geworden. Eigentlich war es in Indien so, dass Töchter nicht viel gezählt haben, ist bis heute so. Also das ist auch, die Geschichte war in 90er Jahren, ist nicht lange her. Die Tochter ist krank geworden und in diesem Fall war es so, es war das einzige Kind, das der Häuptling hatte und er hat sie sehr lieb gehabt. Er hat sie sehr geschätzt und er hing sehr an seiner Tochter und er hat sie natürlich zum Zauberer gebracht, damit er sie wieder gesund macht und sie haben alles, was sie wussten, haben sie getan und alles hat nichts geholfen und das Letzte, was er dann getan hat, er hat die Tochter zu dem Missionar gebracht und hat gesagt, niemand kann helfen, ob er helfen kann. Und dann hat er gesagt, ja, er wird für sie beten. Und dann hat er gebetet und hat gebetet, dass sie geheilt wird. Und hat so praktisch gefleht zu Gott, das vor Gott ausgebreitet. Und kurz darauf ist sie gestorben. Der Häuptling hat dann die Tochter genommen, ist mit ihr verschwunden, ein paar Tage. Und der Missionar hatte natürlich Angst, was jetzt passiert, weil das war natürlich jetzt alles sehr gefährlich, dass er ausgestoßen wird, dass ihm sogar was angetan wird, weil eben der Gott, den er gebracht hat, vor dem er gesagt hat, er kann Großes tun, eben nicht geholfen hat. Und ich möchte die Geschichte nachher weiter erzählen. Wir sehen hier erstmal dieses Gebet, das nicht erhört worden ist. Und wie das zusammenpasst mit der Aussage, mit diesen ersten drei Anliegen. Menschlich gesehen könnte man durchdenken, und das kam auch vor, wenn Gott sich hier in dem Sinne gezeigt hätte, dass er die Tochter geheilt hätte, hätte es doch möglicherweise eine große Offenheit dann gegeben fürs Evangelium. Und es hätte dazu beigetragen, dass das Reich Gottes kommt. Warum hat dann Gott dieses Gebet nicht erhört, wenn es doch dazu hätte beigetragen, dass Gottes Name verherrlicht wird und sein Reich kommt? Ich möchte auf diese drei Punkte erstmal eingehen. Und zwar das erste: geheiligt werde dein Name. Auch hier müssen wir uns erstmal fragen, muss Gottes Name überhaupt geheiligt werden? Ist Gottes Name nicht schon heilig? Oder ist er nicht heilig und es muss noch was passieren, dass er heilig wird? Wir wissen, dass Gottes Name heilig ist. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann lesen wir erstmal über Gott selbst. Offenbarung 4, Vers 8. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Also hier wird uns erstmal gesagt, dass Gott heilig ist. Er ist heilig, und hier wird dreimal heilig ausgerufen, was die Steigerung, das Maximum an Heiligkeit bedeutet. Der Name Gottes, wir lesen etwas über den Namen Gottes in dieser bekannten Stelle in 2. Mose, Kapitel 3. Vers 13. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist dein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Also hier offenbart Gott sich und er offenbart seinen Namen. Er ist der Ich Bin, der Ich Bin, der Ich Bin, der schon immer gewesen ist und der immer sein wird. Und dieses Ich Bin ist etwas, was Ehrfurcht einflößt bei den Menschen. Und da, wo Jesus gefangen genommen werden sollte und Jesus sagt, Ich Bin, dass er der Ich Bin ist, fallen sie gezwungenermaßen vor ihm nieder. Der Name Gottes ist heilig. Es wird uns auch gesagt an anderer Stelle, der Name Gottes ist wunderbar. Er ist zu wunderbar, um geoffenbart zu werden. Und der Name Gottes, der wird immer wieder erwähnt im Wort Gottes und er steht in Verbindung mit den Eigenschaften Gottes. Und somit ist die Heiligkeit Gottes, die ja eine sehr wichtige, eine der höchsten Eigenschaften Gottes ist, etwas, was auch mit seinem Namen in Verbindung steht. Also der Name Gottes ist heilig und wir brauchen nicht beten, geheiligt werde dein Name, damit der Name Gottes heilig wird. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da lesen wir über den Namen Jesus. Da heißt es: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Hier ist der Name Jesus gemeint. Jesus Christus ist der Name, in dem wir gerettet werden, gerettet worden sind. Und es gibt keinen anderen Namen in der heutigen Zeit, in dem wir gerettet werden sollen, werden können, auch in der Zukunft nicht. Nur früher, bevor Jesus natürlich Mensch geworden ist, war dieser Name Jesus so noch nicht bekannt. Aber auch für die Heiligen des Alten Testaments ist nur Jesus der einzige Retter und der einzige, in dem sie das Heil finden können, auch wenn sie das erst später geoffenbart bekommen haben. Also der Name Jesus ist auch ein heiliger Name, weil es der Name des Sohnes Gottes ist, in dem Gott sich gezeigt hat, in dem der Vater sich geoffenbart hat. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und auch da brauchen wir nichts zu tun, damit dieser Name Jesus geheiligt wird. Er ist heilig. Dann ein letzter Vers im Psalm 115, Vers 1. Lesen wir: nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Also es geht nicht um uns, sondern es geht um den Namen des Herrn. Es geht darum, dass seinem Namen Ehre gegeben wird und in Verbindung damit steht die Gnade und die Treue des Herrn. Wenn wir also beten, geheiligt werde dein Name, dann bitten wir nicht etwa, dass etwas geschieht, was schon der Fall ist, sondern wir bitten um etwas, was mit uns zu tun hat. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann wünschen wir, dass sein Name bei uns geheiligt wird, dass er in unserem Leben geheiligt wird, dass wir seinen Namen nicht entehren, sondern dass wir seinen Namen schätzen und dass wir ihm nachfolgen und dass wir ihm ähnlicher werden wollen. Und nicht nur das, nicht nur in unserem Leben wünschen wir das, sondern auch in unserem Umfeld. Unter den Menschen, die wir kennen, die seinen Namen nicht heiligen, die seinen Namen verfluchen oder seinem Namen spotten, wünschen wir, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Name ganz groß wird. Und somit geht es nicht um etwas, was schon da ist, sondern es geht darum, dass etwas sich verwirklicht, sich in der Praxis auch zeigt und passiert. Dann dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wir wissen auch, dass sein Reich sicher kommt und dass sein Wille sicher geschieht. Er wird ausgeführt. Sein Reich kommt, sein Reich ist gekommen, nämlich seine Gemeinde. Sie ist hier unter uns inwendig, unter allen Gläubigen. Wir beten, dass das tausendjährige Reich kommt, das messianische Reich. Das liegt noch in der Zukunft. Und wir beten auch, dass die Ewigkeit kommt, der ewige Zustand. Alles steht in Verbindung mit dem Kommen des Herrn, dass er auf die Erde zurückkommt und sein sichtbares Reich aufrichtet. Wir wissen, es geschieht und trotzdem bitten wir darum, weil ihm die Ehre dafür gebührt, dass wir um das bitten, wovon wir wissen, dass es geschieht. Gleichzeitig, wenn wir bitten, dass dein Reich komme, bitten wir, dass sein Reich zu den Menschen kommt, die ihn noch nicht kennen. Dass sein Reich kommt und Menschen ergriffen werden und Menschen gerettet werden. Auch, dass sein Reich mehr Raum in unserem Leben gewinnt, dass wir mehr an ihn hingegeben sind und mehr mit ihm wandeln. Und natürlich sehen wir uns nach der Herrlichkeit, nach der Ewigkeit und wir wissen, wenn sein Reich da ist, dann werden wir in der Ewigkeit sein und dieses ewige letzte Reich kommt, das in Ewigkeit bleiben wird. Auch sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Geschieht denn Gottes Wille im Himmel? Jetzt in diesem Augenblick. Es geschieht sicherlich Gottes Wille im Himmel. Es geschieht immer Gottes Wille. Aber wir müssen ja auch unterscheiden zwischen dem höchsten Willen Gottes und zwischen dem geoffenbarten Willen Gottes. Alles letztendlich entspricht dem höchsten Willen Gottes, aber nicht alles entspricht dem geoffenbarten Willen Gottes. Und so gibt es Dinge, und wenn wir alles das einschließen, was der Himmel, was den Himmel umfasst, dann wissen wir, dass auch die Dämonen und der Teufel sich in den himmlischen Sphären aufhalten und dort wohnen, nicht im dritten Himmel, aber sehr wohl in den himmlischen Sphären, und dort wirken sie und kontrollieren diese Welt. Und da gibt es einige Dinge, die entsprechen nicht dem offenbarten Willen Gottes, sie entsprechen aber dennoch dem höchsten Willen Gottes. Und wir hoffen aber und wir bitten, dass alles dem geoffenbarten Willen Gottes gleich wird. Wenn Unrecht geschieht, wenn Menschen leiden, wenn Menschen angegriffen werden, dann wünschen wir, dass Gottes geoffenbarter Wille passiert, nämlich dass sie zur Umkehr, dass sie zur Buße gelangen und dass sie Frieden finden dürfen. Sein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Auch hier soll Gottes Wille geschehen. Und wir sehen viele Dinge vor unseren Augen, die entsprechen nicht Gottes geoffenbarten Willen, dem Willen, den er in seinem Wort, in seinen Geboten geoffenbart hat. Und wir wünschen, dass sich das verändert. Und wir flehen als Kinder zum Vater und flehen ihn an, dass sich das ändern darf und dass Menschen doch sich Gott unterwerfen und nach seinem Willen wandeln und nach seinem Willen leben. Ich werde da noch etwas genauer drauf eingehen in der nächsten Predigt. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die Geschichte zurückkommen. Und zwar, wie ist es weitergegangen? Alle haben Angst gehabt, auch die Dorfbewohner, was jetzt wohl passiert. Und der Häuptling kam zurück und sagt, er hat noch nie in seinem ganzen Leben so gelitten und so einen Schmerz durchgemacht. Und er hat jetzt erkannt, was es für den Vater bedeutet hat, seinen Sohn zu geben. Wie er doch gelitten haben muss, dass er seinen Sohn für die Welt gegeben hat. Und er möchte mehr von Jesus wissen. Und dann gab es natürlich biblischen Unterricht. Und nach einigen Monaten hat er sich taufen lassen und seine Familie, beziehungsweise seine Frau. Und das war der Anfang, dass noch mehr in diesem Dorf zum Glauben gekommen sind und eine Gemeinde dort entstehen konnte. Und somit hat das, was erstmal als Rückschlag, wie ein Rückschlag aussah, für die Verkündigung des Evangeliums zum Besten gewirkt, und es konnte das Evangelium in diesem Dorf verkündigt werden und Menschen durften gerettet werden und das Reich Gottes ist gekommen in dieses Dorf. Und somit in Sorgen, in Nöten, bei Krankheiten dürfen wir zum Herrn kommen, wir dürfen es vor ihm ausbreiten, aber das erste Anliegen sollte sein, dass wir uns Gott unterwerfen und dass wir ihn bitten, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Wille geschieht, dass sein Reich kommt. Und alle unsere Anliegen, alles andere, sollten wir dem unterordnen. Wenn wir krank sind, unsere Gesundheit ist dem untergeordnet. Wenn wir geschwächt sind, dürfen wir zum Herrn sagen, Herr, wenn dein Reich besser kommt, wenn ich in diesem Zustand bleibe, dann sei es so. Wenn es besser kommt, wenn ich dir besser dienen kann, wenn ich besser von dir gebraucht werden kann, wenn ich gesund werde, dann mach mich gesund. Und so dürfen wir alles dem Herrn unterwerfen und wir sollten danach trachten, dass die erste Motivation, das erste Streben in unserem Herzen, das ist diese ersten drei Anliegen. Und deswegen stehen diese ersten drei Anliegen ganz am Anfang und sie stehen über all den anderen Dingen, die danach kommen, wo wir dann unsere Nöte, unsere Sorgen bringen, wo wir um Essen bitten, um Kleidung und andere Dinge. Wir dürfen es dem Vater anbefehlen und in allem dürfen wir wissen, dass wir zum Vater kommen, zu unserem lieben Vater, der letztendlich besser weiß, wie er unsere Gebete erhört, wann er sie erhört. Und er hat den Plan für uns, dass wir immer ähnlicher werden dürfen seinem Sohn, dass wir umgestaltet werden. Und dass wir nach seinem Reich trachten. Oft haben wir diese Motivation, dieses Anliegen, diese Einstellung, dass wir bitten, weil wir in einer Not sind, in einer Sorge sind. Und dass wir meinen, Gott müsste das jetzt erhören. Und die erste Motivation ist eben nicht diese drei Anliegen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns diese Anliegen vor Augen halten und alles andere dem unterordnen und uns Gott unterwerfen und ihn Gott sein lassen, weil er der alles wirkende Gott ist. Und darauf möchte ich dann das nächste Mal drauf eingehen.